Ja, liebe Gemeinde, vielleicht habt ihr es gemerkt beim Lobpreis, in der Gottesdienstleitung, um welches Thema das es heute gehen wird in der Predigt. Ganz viel war die Rede vom Sehen, aber auch vom Hören. In einem Lied kam das sogar vor, von den blinden Flecken. Und in der Einleitung im Gottesdienstablauf hat Ingeborg noch geschrieben, die Textlesung ist heute aus Johannes 9, die Heilung des Blindgeborenen. Tatsächlich geht es heute darum, die Heilung, um das Wunder. Und der vorgeschlagene Predigttext ist heute also eine Heilungsgeschichte. Ich freue mich, dass ich, so wie es auch am Anfang schon gesagt worden ist, dass einige wieder da sind, die länger nicht da waren, die krank waren. Und heute haben wir eine ganze Reihe von Lücken, weil eben auch einige der Gemeinde, der Geschwister erkrankt sind. Ja, dennoch, Jesus ist mitten unter uns nach seiner Verheißung. Und wir wollen jetzt, wie wir es eben gesungen haben, hören auf das, was uns der Geist Gottes sagen möchte. Wir wollen sehen und wir wollen warten. Und wir wollen, wie es in einem der Lieder hieß, dass Jesus uns berührt. Jesus, berühre mich. Ja, die Gnade und die Liebe Gottes sei mit uns allen an diesem Morgen, durch seine Liebe, durch Jesus Christus und vor allem durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ihr seht hier nochmal die Jahreslosung ausgestrahlt. Und zwar, du bist ein Gott, der mich sieht. Wir sind angesehen. Und ausgehend von der Jahreslosung für 2023, dazu haben wir ja eine Auslegung gehört am zweiten Sonntag des Jahres. Und da möchte ich gerne anknüpfen zunächst. Ich habe mal versucht, in den letzten Wochen in dem Text aus dem 1. Mose, also aus Genesis 1, so wie es hier angegeben ist, weiterzulesen, denn es hat mich selber ein bisschen interessiert. Was ist denn jetzt nun aus dem Sohn der Hagar geworden, also aus der Leibmagd von Sarah? Und der Sohn der Hagar, ihr wisst ja schon, was ist aus ihm geworden? Ich habe zwei Gedankenstränge für heute. Einmal, wie gesagt, die Geschichte aus dem Alten Testament. Und zweitens, die Überleitung, eine Überbrückung in das Neue Testament, die Heilungsgeschichte bei Johannes 9. Also nochmal kommen wir zurück zum ersten Gedankenstrang aus dem Alten Testament. Hier steht Kapitel 16. Wir finden in 17,20, da heißt es von Ismael, auch er ist ein Gesegneter. Gott macht aus ihm einen fruchtbaren Vater. Es heißt, es werden 12 Fürsten aus seinem Geschlecht kommen. Es wird ein großes Volk werden, also auch von Ismael. Nicht nur der verheißene Sohn, der Isaak, sondern auch von Ismael. In Genesis 21, also weitere Kapitel, überschrieben ist das Kapitel mit der Geburt Isaaks, also dem Sohn, den Abraham opfern sollte, der ihm verheißen war, ihm und seiner Frau Sarah. Und da sagt die Sarah in Vers 8, er, dieser Ismael, soll aber nicht erben von dem, was eigentlich Isaak zusteht. Ja, was löst das in uns aus, wenn wir das hören oder lesen? Das ist ganz menschlich. Der Erstgeborene hätte ja eigentlich Anspruch auf das Erbe. Und so wird Ismael auch in die Wüste verstoßen. Und da sehen wir einige Parallelen zu dem Leben der Hagar. Auch sie war ja verstoßen. In Genesis 16, wenn wir uns erinnern, in die Wüste. Und in dieser Zeit, da ist ihr Gott begegnet durch einen Engel. Und der Engel und das Wort Gottes, das sie dann erreicht hat, ist eben, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich bin angesehen, trotz meiner Schmach, dass ich ausgeschlossen wurde. Ja, und dann, wenn wir weiterlesen in Kapitel 25, immer noch bei 1. Mose, da werden die Ismaels, also seine Söhne, nochmal genannt und die Nachkommen. 137 Jahre wurde er alt und dann verstarb er. Zusammenfassend könnte man sagen, Gott hat seine Verheißung im Leben der Hagar erfüllt. Und wenn wir uns noch mehr Zeit nehmen und weiterlesen in Levitikus, also das ist jetzt bereits schon 4. Mose 1, Vers 44, da heißt es von der Zählung der Völker Israels, da kommen die 12 Fürsten, die bei Ismael genannt worden sind, nochmals vor. Also, was will ich damit sagen? Das Fazit, Ismael und seine Mutter, die haben das erlebt. Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Und nun möchte ich gerne zum zweiten Gedankenstrang der Predigt kommen. Der vorgeschlagene Text heute ist eine Heilung, die Heilung des Blinden. Es geht dann im Grunde umgekehrt darum, dass nicht Gott uns ansieht, sondern dass Gott Heilung schenkt und Augenlicht wieder schenkt. Die Heilung des Blindgeborenen nach Johannes 9, die Verse 1 bis 9. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloa. Das heißt übersetzt: gesandt und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen: Er ist's. Und andere: Nein, aber er ist ihm ganz ähnlich. Er selbst aber sprach: Doch, ich bin's. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach: Geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn: Wo ist er? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Soweit mal der Text, die Verse 1 folgende. Liebe Gemeinde, man sieht Gott nicht, aber man weiß, dass er da ist. Das ist ein Zitat von einem Dr. Walter Rothschild, einem Rabbiner. Das taucht in der Predigt öfters auf. Und mehrere Fragen haben wir jetzt gehört in der Lesung des Textes. Geht es hier um die Schuldfrage? Warum ist dieser blind geboren? Sind es die Eltern oder ist der Sohn dran schuld? Und wer ist es, der ihn sehend machte? Warum am jüdischen Sabbat? Pharisäer fragen sich, sind wir vielleicht die Blinden mit Blindheit geschlagen? Wenn Jesus Menschen heilt, dann meint die Bibel mit Heilung den ganzen Menschen, körperlich, innerlich, also auch seelisch, psychisch. Im Predigttext haben wir es mit der Thematik Sehen und inneres Sehen zu tun. Im Psalm 27, da lesen wir von der Bitte, und ich gehe mal davon aus, dass jeder, der heute in den Gottesdienst gekommen ist, mit dieser Haltung auch da ist. Herr, lass uns schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn. Lass uns schauen, dein Antlitz. Lass uns dir begegnen. Matthäus 5 in den Seligpreisungen, da heißt es, selig sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Das ist das Schauen, das innere Sehen. Ja, Christus mit den inneren Augen sehen, ihn erkennen. Und nur einige Kapitel weiter heißt es, im Dialog mit Jesus und Philippus, also bei Johannes, Kapitel 14, wer mich sieht, der sieht den Vater. Viele von euch kennen ja wahrscheinlich die Geschichten vom blinden Bartimäus, wie sie Markus berichtet. Auch diese Geschichte ist ein Sondergut, also kommt nur bei Markus vor, genau wie die Heilung des Blindgeborenen, nur bei Johannes beispielsweise. Ja, unsere Kinder oder früher in der Jungschar haben wir ja die Geschichte öfters gehört und wurde erzählt. Und der einzige Wunsch, seine Sehnsucht des Bartimäus war zu sehen. Als Jesus vorüberging, da merkte er irgendwie, da ist was los, da kommt was Besonderes. Und er fing an zu schreien. Ja, da schrie er, Jesus, erbarme dich meiner. Der Bartimäus wusste, wenn Jesus kommt, er ist der Bevollmächtigte, der kann mich heilen. Ganz schön dargestellt in den Kinderbüchern von Kirsty Kort, als der Bartimäus da sitzt mit seinem Stecken am Boden und das Tuch vor den Augen hat, die Heilung des Bartimäus. Und wir selber als Leser und Zuhörer, ja, wir wollen sehen, wir müssen aber auch sehen wollen. Glaube heißt, auf etwas oder jemanden zu vertrauen, das ich jetzt noch nicht sehe. Durch den Glauben kann Unsichtbares sichtbar werden. So lesen wir im Hebräerbrief, in dem großen Glaubensabschnitt der Väter und der Glaubensmütter. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man eben noch nicht sieht. Das ist Glaube. Das ist der Schlüssel zum Sehen, zum Erkennen Gottes, des Unsichtbaren. Und das ist der Sohn Jesus Christus. Nur das Sehen allein reicht nicht. Es geht um das innere Sehen durch den Glauben. Und der Glaube ist ein Geschenk. Notfalls können wir schreien wie der blinde Bartimäus am Wegesrand. Herr, du Sohn Davids, ich will sehen. Bertolt Brecht schreibt in seiner Dreigroschenoper, die im Dunkeln sieht man nicht. Ja, die Welt erkannte ihn nicht, den Kyrios, den Sohn Gottes. Der Rabbiner Dr. Walter Rothschild, wie ich eingangs schon gesagt habe, hat uns auf einer Fortbildung den wichtigen Satz mitgegeben, man sieht Gott nicht, aber man weiß, dass er da ist. Ich hatte heute Morgen so ein schönes Bild, als ich auf dem Weg hierher war, auf der Fahrt, da hatte ich so den Eindruck, genau das ist es, was ich heute predigen werde. Man sieht Gott nicht, aber man weiß, dass er da ist. Man sieht die Sonne nicht, aber ich habe die Strahlen gesehen, die durch die Wolken gebrochen sind. Das war für mich so ein Bild. Genau das ist es. Wir sehen Gott nicht, aber wir wissen und wir spüren und wir erleben es oder haben es erlebt bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt, dass Christus da ist mit seiner Macht und Kraft, mit seiner Liebe und Vollmacht. Ja, das Licht der Sonne hat durch die Wolken gescheint. Das war wunderbar, diese Strahlen. Das hat mich so die Hälfte etwa der Fahrt begleitet. Und dann Richtung von Butzbach an, da wurde es immer dunkler. Da war die Sonne ganz versteckt hinter den Wolken. Aber das Bild wird mich sicherlich begleiten, diese Tage. So ist das auch in unserem Glauben. Und schauen wir in das Alte Testament hinein, dann stimmt das ja wirklich. Niemand hat Gott gesehen. Mose nicht, auch die Propheten nicht. Keiner. Mose hatte zwar eine Begegnung mit Gott auf dem Berg Sinai, und als er vom Berg herunterkam, haben die Israeliten gespürt, da war etwas Besonderes auf diesem Berg. Mose hatte eine Begegnung mit dem ewigen und doch unsichtbaren Gott. Ja, er hatte Lichtstrahlen an seinem Kopf. Also da ist was ausgegangen. Das hat sich wiedergespiegelt. Und Bilder vom Künstler Marc Chagall, einige waren ja jetzt auf der Ausstellung in der Schirn. Ich konnte auch die Gelegenheit wahrnehmen, ein Bild ist ja da abgebildet, als Mose die Gebote, die Gesetze empfangen hat, die beiden Steintafeln und vom Berg herunterkommt. Ich weiß nicht genau, wer von euch da war. Aber da ist das auch abgebildet und dargestellt, die Strahlen des Mose. Er sieht also aus, als hätte er zwei Hörner an der Stirn. Mose hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Lichtstrahlen bzw. die Hörner spiegeln dies wieder. Aber inzwischen wissen wir ja, das war ein Übersetzungsfehler. Es sind nicht Hörner, sondern es sind tatsächlich Lichtstrahlen. Ja, ihr Lieben, mein Angesicht kann niemand sehen. Im Alten Testament ist es der verborgene Gott. Was aber offenbart ist, gilt uns als Kindern Gottes, als seine Nachfolger, als Christen. Darum lesen wir den Spruch, die Aufforderung aus dem Neuen Testament: Lebt als Kinder des Lichts, als Menschen, die wie der Blindgeborene oder Bartimäus sehen konnten. Jesus, das Licht der Welt. Jesus, wir sehen auf dich. Jesus, wir hören auf dich. Und warten wir auf dich, Jesus? Jesus hat den Blindgeborenen geheilt. Jesus ist ein Prophet. Und er heilte ihn am jüdischen Sabbat. Damit trat Jesus in eine Diskussion hinein mit den Pharisäern. Aber das war nicht entscheidend in diesem Evangelium. Entscheidend war die Heilung durch Jesus. Das war ein Zeichen und ein Werk, um seinen Vater zu verherrlichen, um ihm die Ehre zu geben. Gleich am Beginn des Johannesevangeliums lesen wir von dem ersten Wunder in Kana. Um die Herrlichkeit Gottes zu verherrlichen, nicht um sich selber als Sohn Gottes darzustellen, sondern um auf ihn hinzuweisen. Das ist ja auch unsere Aufgabe, wenn wir im Lobpreis singen, dass wir Gott die Ehre geben, ihn verherrlichen. Also es ist nicht die Schuldfrage entscheidend oder wichtig, sondern dass der Vater im Himmel geehrt werde. Somit ist keiner schuld, sonst wäre er ja vorgeburtlich erblindet. Wenn ich so durch die Reihen schaue, dann sehe ich, dass hier manche von uns sitzen oder zuhören, die nur noch ganz wenig sehen können. Vielleicht nur noch 10% auf einem Auge oder 20% auf dem anderen. Und wahrscheinlich vielleicht nur noch einen Schatten. Und andere haben gar kein Augenlicht mehr. Das finde ich, ist echt schwer. Und manchmal fühlt man sich dadurch vielleicht auch ausgeschlossen. Gespräche mit Betroffenen in der Seelsorge machen mir das immer wieder deutlich. Es gibt Sehhilfen, Augensalbe, Tropfen, manchmal hilft nur noch eine OP. Ich denke an meinen Kollegen in Friedberg, der ganz große Probleme hat mit den Augen, mit dem Lesen, der es uns ja auch gesagt hat am ersten Weihnachtsfeiertag. Auch da steht jetzt die Entscheidung an, ob er eine Operation braucht. Es gibt Hilfen, die Blindenschrift zum Beispiel und vieles mehr. Wichtig ist aber auch, dass wir lernen, ein Ja dazu zu finden. Es ist eine körperliche Grenze. Hören wir mal auf einen Text. Verloren. Und ich glaube, dass sich da manch einer von uns wiederfindet. Also mir geht es manchmal ähnlich. Ordnung ist ja das halbe Leben, sagt der Volksmund. So schön. Und die andere Hälfte verbringt der Mensch möglicherweise damit, Dinge, die von Zauberhand verschwunden sind, zu suchen. Übrigens, Kennt ihr vielleicht das nachfolgend beschriebene seltsame Phänomen aus den eigenen vier Wänden? Auf dem Durchweg als aufgeräumt zu bezeichnenden Schreibtisch hat man vor ein paar Stunden seine Brille abgelegt. Als man das gute Stück später braucht und holen will, ist es nicht mehr da. Panisch beginnt man schließlich, den Schreibtisch abzusuchen. Jedes noch so kleine Papier wird umgedreht. Danach, denn möglicherweise erinnert man den Ablageort falsch, geht die Suche in der restlichen Wohnung weiter. Schubladen und Schränke werden inspiziert, unter Bett und Sofa oder per Leiter und Regalen geguckt. Doch die Brille bleibt verschwunden. Schließlich hilft ja nichts, geht man die Ersatzbrille holen. Die ist ja immerhin da. Mit dem Etui in der Hand dreht man sich um. Der Blick fällt auf den Schreibtisch und da liegt sie, die eben noch verschwundene Brille. Nun stellt sich die Frage, wie kann das denn sein? Waren die Heinzelmännchen da oder Kobolde? Paralleluniversen oder schlicht ein Knick in meiner Optik, keine Ahnung. Doch ein Trost bleibt, einer Freundin ist etwas ganz Ähnliches passiert, nämlich mit ihrem Kochbuch. Ja, so kann das sein. Das kennt ihr sicher auch aus eurem Leben. Da sucht man was und es dauert und braucht sehr viel Zeit, bis man es wieder findet. Ja, in aller äußerlichen Seheinschränkung gibt es aber die Möglichkeit, Gott durch Jesus Christus mit dem inneren Auge zu sehen, ihn zu erkennen und eine Verbindung zu haben, zum Beispiel durch das Gebet oder durch Glaubenslieder. Das ist wirklich ein Trost. Oder im Hören auf Gottes Wort. Oder, das habe ich auch schon erfahren, dass Menschen dann die Leute besuchen und ihnen vorlesen. Das finde ich eine ganz schöne Art und Weise, sich so zu unterstützen, auch in der Gemeinde als Christen. Und Johannes nennt dies, von Neuem geboren zu werden, dann kann man das Reich Gottes sehen. Johannes erzählt die Geschichte am Anfang des Evangeliums und er ist da mit dem Nikodemus im Dialog, im Gespräch. Und Nikodemus sucht Jesus in der Nacht auf, im Dunkeln. Es war stockdunkel. Ich finde das eine ganz interessante Beobachtung. Er sucht ihn in der Nacht auf. Ja, das Auge ist ohne Frage ein wichtiges Sinnesorgan des Menschen. Ihr erinnert euch vielleicht auch an eure Kindheit. Da haben wir manchmal gerne das Spiel gespielt, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist lila. Ja, gesehen haben wir es ja alle. Nur man wusste nicht, was gerade gemeint war. Es ist ein nettes Ratespiel. Und wenn man heutzutage ins Kino geht, dann gibt es Filme, die kann man mit sogenannten 3D-Brillen sehen. Und man hat das Gefühl, man ist während dem Film mitten im Geschehen drin. Sicherlich kommt euch jetzt der eine oder andere Film in den Sinn. Und wenn man da so dabei ist oder so direkt erlebt, ich habe das mal vor einigen Jahren, schon eine ganze Zeit her, als dieser Film Avatar in die Kinos kam, vielleicht hat der eine oder andere ihn auch gesehen und das eben mit 3D, das ist unglaublich. Man hat das Gefühl, die Figuren, die kommen jetzt gerade so direkt auf einen zu. Ja, das kann ganz schön ins Auge gehen und manch einer sagt, ich glaube nicht, was ich da sehe. Und manchmal ist es uns unbegreiflich, was wir sehen oder gesehen haben. Ich möchte mal ganz persönlich werden und euch eine persönliche Frage stellen. Wie geht es dir jetzt gerade? Ganz persönlich in deinem Alltag, in deinem Leben? Liegst du vielleicht gerade innerlich gesehen am Boden? Fehlt dir die Kraft und der Mut zum Leben? Die vielen negativen Meldungen der letzten Wochen, die Katastrophen, der lange Krieg in der Ukraine, Jetzt noch das verheerende Erdbeben, auch das Hochwasser, die Überschwemmungen. Sind das nicht auch Zeichen des Kommens Jesu, wenn wir daran erinnert werden? Aus Matthäus 24 an die sogenannte Endzeitrede Jesu. Haben wir noch Kraft für die nächste Etappe? Dann gilt uns dieses Wort von Jesus Christus. Und nur er kann uns die Kraft geben. Sprich mit ihm über alles, was dir mangelt und was in deinem Leben nicht in Ordnung ist. Und vertrauen wir ihm als Herrn und Heiland. Er sieht uns in unserer Lage, soweit das Auge reicht. Gott hat den Überblick, Gott hat den Durchblick. Es ist ja seine Schöpfung und wir sind seine Geschöpfe. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Und da haben wir die Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Ich möchte uns einen Text lesen aus dem Jesaja-Brief, aus dem Propheten, aus Kapitel 6. Wenn wir Jesaja 6 hören, dann denken wir zunächst erstmal vielleicht oder erinnern uns an die Berufung des Propheten. Das ist wahr, das sind die ersten Verse, aber weiter nach der Prophetenberufung heißt es dann nur wenige Verse weiter. Und wir lesen da von der sogenannten Verstockungsrede. Ich lese uns mal das vor. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Höret und verstehet's nicht. Sehet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ja, ich aber sprach: Herr, wie lange? Wie lange willst du das tun, Gott? Dein Volk zu verstocken. Ich weiß gar nicht, ob uns das schon mal so bewusst geworden ist. Oder ich habe mich bei der Vorbereitung an das Leben des Saulus erinnert, der nach seiner Bekehrung in Damaskus ein Paulus wird, der Völkermissionar in Apostelgeschichte 9, wer es gerne mal nachlesen möchte. Er war 3 Tage blind und dann erst erkannte er den Auferstandenen, Jesus. Was für eine Szene. Ja, als Christen leben wir im Glauben, nicht im Schauen, sagt Paulus im Korintherbrief. Vielleicht können wir sowas, das eingangs erwähnte Zitat des Rabbiners, verstehen. Man sieht Gott, aber man weiß, man sieht Gott nicht, aber man weiß, dass er da ist. Ja, das berichtet Johannes in der Geschichte vom Blindgeborenen. Jesus, der Retter, der Heiland, hat ihm die Augen aufgetan mit Brei. Der Blinde hört, gehorcht, er geht zum Teich Siloa und da wird er heil. Er wird sehend. Und das weiß er jetzt auch ganz gewiss. Ich war blind, nun sehe ich, sagt er zu den Leuten. Und darauf folgt dann der Lobpreis nach der Veränderung. Darauf folgt das Mitteilen, also er wollte das weitererzählen an andere Menschen aus seinem Volk, die ihn vorher ja da noch sitzen sehen haben. Er will weitererzählen, dass er jetzt zum Glauben gekommen ist. Und Jesus selbst bezeugt schließlich im Text und wendet sich dann an die Pharisäer, wenn wir weiterlesen. Jesus sagt: Ich bin zum Gericht in die Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden und die sehen, blind werden. Auch wenn wir nicht immer begreifen, was wir sehen oder auch nicht sehen können, halten wir trotzdem fest. Man sieht Gott nicht, aber man weiß, dass er da ist. Gott schenke uns diese erleuchteten Augen des Herzens, formuliert Paulus im Epheserbrief. Und das wünsche ich uns auch. dass wir mit anderen Augen sehen, dass wir den Durchblick behalten für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Jemand hat mal gesagt, ein Christ ist ein Mensch, durch den die Sonne Gottes scheint, durchscheinend. So sagte es auch der kleine Prinz, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ja, wir hatten diese zwei Gedankenstränge heute, von einmal aus dem Alten Testament nochmal vertieft und weitergeführt, die Geschichte von Ismael aus Genesis 16,3 und zweitens eine neutestamentliche Geschichte, die Heilung des Blindgeborenen. Und wir wollen beten, Herr, öffne du uns die Augen, dass wir sehend werden und dich und unseren Nächsten mit anderen Augen sehen. Lass uns selber ein Licht sein an dem Platz, wo du uns hingestellt hast. Lass uns hinschauen, nicht wegsehen. Ja, verlieren wir das Ziel, das uns unser Herr gegeben hat, für unser Leben, für die Nachfolge, nicht aus den Augen. Vielleicht hat es mancher von euch auch gelesen in der Ausgabe in Idea. Der Star-Tenor Bocelli, Andrea Bocelli, weiß nicht, ob ihr ihn kennt, vielleicht schon manches gehört habt von ihm. Ohne den Glauben wäre mein Leben eine Tragödie, sagt er. Er ist ja blind, er war nicht von Geburt an blind, aber er ist erblindet, schon als Jugendlicher. Und wer das nochmal vertiefen möchte, kann mich ja später mal ansprechen oder ich habe den Artikel dabei. Und er sagt, das war für mich ganz bewegend und berührend, denn ich habe schon manches auch von ihm gehört, dass er tatsächlich ein gläubiger Mann ist und uns bekennen kann, ich bin dankbar für den Weg, den Gott mir gezeigt hat. Der christliche Glaube ist für den blinden italienischen Star-Tenor Andrea Bocelli die Grundlage seines Lebensglücks. Das ist unfassbar. Das ist wirklich erfreulich. Und so schauen wir Gottes Wunder auch heute. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das werden wir gleich spürbar erleben, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern. Und dass du so wertvoll bist in Gottes Augen, das übersteigt mein Begreifen, sagt der Psalmist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.